Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es gibt Wörter, liebe Gemeinde, die auch rückwärts gelesen einen Sinn ergeben. Unter ihnen gibt es solche, die rückwärts gelesen dasselbe sagen wie von vorne. Otto zum Beispiel oder Anna oder das Adjektiv tot. Aber es gibt auch solche Wörter, die von hinten gelesen einen ganz anderen, einen neuen Sinn ergeben. Emma, Amme. Oder das Wort Leben, Nebel. Oder auch das Wort Gras, Sarg. Dasselbe Spiel kann man auch mit manchen Texten beziehungsweise mit der von Ihnen erzählten Geschichte spielen. Sie haben auch, wenn man sie von hinten aufrollt, einen neuen Sinn. Und manchmal verändert sich der Sinn der ganzen Geschichte, wenn man sie von ihrem Ende her zu verstehen sucht. Die alttestamentliche Erzählung von Hagar und Ismael ist eine solche Erzählung, die man deshalb tunlichst zweimal bedenkt. Zuerst, wie üblich, von Anfang, Schritt für Schritt, vorwärtsgehend, um dann noch einmal, wenigstens kurz, von hinten auf das Ganze zurückzublicken. Die Geschichte steht im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Ich verkürze um zwei Verse. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tue mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie von ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin Sarai, meiner Herrin geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so machen, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss, ich habe hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Gott, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Liebe Gemeinde, jahrhundertelang hat man die Nase gerümpft, wenn diese Geschichte erzählt wurde. Doch was ist eigentlich so anstößig an dieser Geschichte? Dass von zwei starken Frauen die Rede ist? Bestimmt nicht. Heutzutage schon gar nicht. Dass der Mann in dieser Geschichte seiner Frau ergeben ist? So sehr, dass er zu allem, was sie will, Ja und Amen sagt? Abraham als Softie? Ja, warum denn nicht? Warum soll Abraham nicht Ja und Amen sagen zu dem, was Sarai will? Daran können wir allenfalls ausgesprochene Machos Anstoß nehmen und dieser Typ Mann kommt in unseren Gemeinden gar nicht mehr vor. Bleibt nur noch die Moral von der Geschichte, genauer hin die Sexualmoral. Eine Frau überredet ihren Ehemann, mit der Hausangestellten ins Bett zu gehen. Wenn das nicht anstößig ist, was dann? Doch ich warne. Ich warne davor, das, was uns heute ungewöhnlich erscheint, sofort als anstößig zu erklären. Es ist gut, die damaligen Sitten einigermaßen zu verstehen und zu hören, was die Geschichte von Hagar uns zu sagen hat. Zumindest dreierlei sollten wir bedenken. Erstens, damals in der Zeit der Erzväter war es durchaus Sitte, dass eine Frau eine Leibmagd mit in die Ehe brachte, über die sie souverän verfügen konnte. Selbst der Ehemann hatte nur begrenzte Verfügungsgewalt über sie. Er konnte sie nicht mit in sein Bett nehmen, wie er es mit seinen Sklavinnen machte, die er nach Lust und Laune zu seinen Konkubinen machen konnte. Doch die Leibmagd seiner Ehefrau stand ihm nicht zur Verfügung. Das war nicht nur bei den Vätern Israels, sondern im ganzen Orient Brauch, Sitte und Recht. Sarai hatte also eine starke Stellung und sie füllte sie aus. Sie war wirklich eine starke Frau. Zweitens, auch das war zur Zeit der Patriarchen ein weithin verbreiteter Rechtsbrauch, dass die Ehefrau bei anhaltender Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre Leibmagd in die Arme legte, auf dass er mit ihr ein Kind zeuge. Gelang ihm das? Dann musste die Magd auf Knien der Herrin das Kind zur Welt bringen, sodass das Kind so angesehen wurde, als sei es aus dem Schoß der Herrin selbst hervorgegangen. Es war nun deren Kind. Hagars Kind würde zu Sarais Kind. Hagar hatte also eine ausgesprochen schwache Stellung. Und sie war dennoch, wie sich zeigen wird, eine starke, eine ungewöhnliche Frau. Schließlich drittens unterscheidet auch dies die Zeit der alttestamentlichen Väter und Mütter von unserer Gegenwart. Dass Kinderlosigkeit als soziale Schmach betrachtet wurde, unter der vor allem die Frau zu leiden hatte. Eine kinderlos bleibende Ehefrau verlor die gesellschaftliche Achtung. Sie symbolisierte sozusagen die Verweigerung von Zukunft, die man im Kind und natürlich vor allem im Sohn garantiert sah. Die auf Dauer kinderlos bleibende Frau drohte, an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Ihre starke Stellung war stark gefährdet. So war das damals. Damals. Und zumindest so viel sollten wir wissen von dem, was damals Sitte, Brauch und Recht war, um die Erzählung von Hagar auch heute verstehen zu können. Um Hagar vor allem geht es in dieser Geschichte. Um die ägyptische Magd der Sarai, die wiederum die rechtmäßige Ehefrau des Patriarchen Abraham war. Der spielte in dieser Geschichte allerdings keine große Rolle. Ja, er spielte, wie ein gelehrter Kommentator es ausdrückte, zwischen diesen beiden stark knochigen Frauen eine etwas unglückliche Rolle. Und das ist noch recht freundlich ausgedrückt. Der Patriarch erinnert ein wenig an einen typischen christlichen Familienvater, den wir vielleicht alle von früher kennen. Das Haupt der Familie mit einer starken Frau an der Seite, der Hals, der das Haupt, also den Kopf trägt und in die Richtung dreht, in die es gehen soll. Doch noch ist Abraham nicht Vater, noch ist er kinderlos. Und das, obwohl Gott dem Patriarchen eine große Nachkommenschaft verheißen hat. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen seine Nachkommen sein, so die göttliche Verheißung aus Genesis 15. Aber derselbe Gott hat mir, so Sarai zu Abraham, Kinder versagt. Und damit beginnt diese Geschichte, die zunächst die Geschichte zweier starker Frauen ist. Sarai überredet Abraham und ihrer Leibmagd Hagar, ein Kind zu zeugen, das dann doch nicht Hagars Kind, sondern, wie wir nun wissen, das Kind der Herrin, also Sarais Kind sein würde. Sarai macht Hagar sozusagen zur Leihmutter. Abraham hörte auf Sarai und er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. So weit, so gut. Am Anfang war wirklich alles gut. Sarai meinte es gut, Abraham fand es gut und Hagar tat es gut. Hagar tat es überaus gut, Mutter zu werden. Abraham fand es ungemein gut, ein Kind zu zeugen. Und Sarai meinte es mit sich selber nur zu gut, hoffte sie doch, mit Hilfe der Leihmutter selbst Mutter zu werden und ihre bedrohliche soziale Geltung verteidigen zu können. Weiß Gott, in jeder Hinsicht ein guter Anfang. Doch aus dem guten Anfang geht wenig Gutes hervor. Wir Moralisten meinen zwar, dass nur böse Taten böse Folgen haben können, denn das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie vorzeugend immer Böses muss gebären. Indessen, das Leben ist komplexer und komplizierter, als der Moralist denkt. Das Leben kennt durchaus auch so etwas wie den Fluch der guten Tat. Im wirklichen Leben kann aus einem guten Anfang ganz und gar nichts Gutes hervorgehen. Das Gegenteil von gut ist manchmal gut gemeint. In unserer Geschichte ist das gleich zweimal der Fall. Hagar tut die Schwangerschaft so gut, dass sie, die Magd, auf die Stimme der Natur hört und den Stolz der werdenden Mutter nicht verbergen kann. Jetzt steht sie im Mittelpunkt, so sehr, dass sie auf ihre Herrin herabzusehen droht. Hagar wurde hochmütig. Und wir wissen, der Hochmut kommt vor dem Fall. Die in ihrem eigenen Stolz gekränkte Sarai zeigt ihre Stärke und stilisiert den Konflikt mit der Magd hoch zu einem Konflikt mit ihrem Mann. Sie beschuldigt ihn, den Hochmut der Magd begünstigt zu haben. Ja, sie zieht Gott selbst in diesen Konflikt hinein. Gott soll entscheiden zwischen ihr und dem angeblich schuldigen Abraham. Abraham, offensichtlich auf den häuslichen Frieden bedacht, gibt nach und überlässt die zur Nebenfrau avancierte Magd wieder der Verfügung ihrer Herrin. Siehe, sie ist in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und das tat sie dann auch. Sarai bedrückte und erniedrigte nun ihrerseits Hagar, die werdende Mutter. Und das so sehr, dass Hagar die Situation schließlich für unerträglich hielt. Ihre Stärke erträgt die Stärke der anderen nicht. Ihr Stolz bäumt sich gegen den Stolz der anderen auf. Sie entflieht ihrer Herrin. Sie emanzipiert sich. Sie flieht in Freiheit. Indessen, der Weg in die Freiheit ist konkret ein Weg in die Wüste. Und in der Wüste kann man, wenn man auf sich selbst gestellt ist, nicht überleben. Wenn man Glück hat, findet man, wie Hagar, eine Wasserquelle. Aber die Wasserquelle macht eigentlich alles noch schlimmer. Denn sie gibt gerade nur so viel her, wie man braucht, um zu merken, was fehlt. Und nur zu leicht kann auch diese Quelle versiegen. Sie hilft für den Augenblick, aber nicht darüber hinaus. Hagar weiß, dass die Flucht in die Freiheit ihr eigenes Leben und das Leben ihres Kindes gefährdet. Die starke Frau beginnt zu flehen. Nicht zu irgendeinem Menschen, nein, zu Gott. Halten wir inne, liebe Gemeinde, und blicken zurück. Am Anfang, als Sarah ihr Geschick in die eigene Hand nahm und ihren Ehemann, die eigene Magd, ins Bett legte, schien alles gut zu gehen. Sarai meinte es gut, Abraham fand es gut und Hagar tat es gut. Doch nun droht der gute Anfang, ein schlimmes Ende zu nehmen. Sarais Plan, mit Hilfe der Leihmutter zu einem Kind zu kommen, droht durch ihre eigene Härte zu scheitern. Und die sich emanzipierende Hagar wird zu einer in jeder Hinsicht einsamen Frau. Niemand sieht sie, niemand hört sie, niemand spricht mit ihr. Der Weg in die Freiheit hat sie in eine Wüste Einsamkeit geführt. Auch so mancher von uns kennt das. So manche leidet darunter, sogar mitten in unserer christlichen Gemeinde. Frei, aber unendlich einsam. Wohl dem, dem dann, in welcher Gestalt auch immer, eine Person begegnet, die man mit Fug und Recht Bote Gottes nennen kann. So wie der Hagar. Die Person verrät nicht, wer sie ist. Aber sie macht der wüsten Einsamkeit Hagars ein Ende. Oft ist es nur eine schlichte Frage, mit der ein solcher Bote die menschliche Einsamkeit beendet. So wie bei Hagar. Woher kommst du? Wo willst du hin? Hagar hat wohlweislich mit der ersten Teil der Frage nur die Frage nach dem Woher beantwortet. Dann schweigt sie. Aber sie hört. Hört auf die Stimme des unbekannten Fremden. Sie hört und hört, bis ihr ein Licht aufgeht und sie erkennt, wer da in Wahrheit mit ihr redet. Es braucht, liebe Gemeinde, oft einige Zeit, bis man erkennt, dass eine persönliche Anrede etwas anderes ist als die Fortsetzung des alltäglichen Geredes. Doch dann entdeckt man plötzlich, dass die Worte des anderen zukunftgewährende Worte sind. Worte, die aus der Wüste der Einsamkeit herausführen, so wie bei Hagar. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Als sie das hörte, wusste sie, dass sie Zukunft hat. Sarai hin, Sarai her. Wenn sie Hagar den Neugeborenen einen Namen geben kann, dann war sie mehr als eine Leihmutter. Dann würde sie das zur Welt kommende Kind ihr Sohn sein und bleiben. Ismael, das heißt wörtlich übersetzt, Gott hört. Doch was ist das für ein Mensch, der auf den Namen Gott hört, hört? Ein Mensch frei und wild wie ein Wildesel. Doch Hagar gibt nicht nur ihrem Sohn, sie gibt auch ihrem Gott einen Namen und nennt ihn den Gott, der mich sieht. Und auch die Quelle erhält einen Namen, der noch einmal dasselbe sagt, nämlich Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Am Ende der Geschichte von Hagar stehen also drei Namen. Der Name der Quelle, der Name ihres Sohnes, der Name ihres Gottes. Ihr Gott soll El-Roi heißen, also Gott sieht mich. Ihr Sohn aber soll Ismael heißen, also Gott hört. Gott hört, Gott sieht mich. Wer diese beiden Namen am Ende der Geschichte im Ohr hat, der blickt auf die ganze Geschichte nun doch noch einmal ganz anders zurück. Am Anfang war davon ja nichts zu spüren, dass Gott hört und dass Gott sieht. Am Anfang hieß es nur, Gott habe Sarai Kinder versagt. Doch am Ende heißt er gerade wegen dieser Geschichte so: Gott hört, Gott sieht. Bedenkt man die Geschichte Hagars von ihrem Ende her, dann stellt sich die Gewissheit ein, dass Gott auch dann sehr genau hört und sehr genau sieht, wenn wir nichts von ihm spüren. Oder wenn wir gar meinen, Gott sei uns abhanden gekommen. Gott hört und Gott sieht. Die Kirche, meine Erziehung und auch mein Kindergottesdienst haben freilich nur zu oft Gottes Aufmerksamkeit für uns mit der scheinbaren Allgegenwart eines feindlichen Spions verwechselt und demgemäß damit gedroht, dass Gott alles sieht, alles hört. Ihr erinnert euch vielleicht aus eurem Kindergottesdienst noch an das Lied: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Denn der Vater in dem Himmel schaut gern auf dich herab. Denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Pass auf, ist mir lange im Ohr geblieben. Doch eine Kirche, die sich in diesem Sinne auf Gottes Auge und Gottes Ohr bezieht, um Menschen mit einem Pass auf einzuschüchtern oder ihnen zu drohen, ist nicht die wahre Kirche. Sie vermittelt ein falsches Gottesbild. Ich widerspreche diesem Gottesbild. Ich widerspreche ihm im Namen Hagars und ihres Gottes. Denn er ist ein Gott, der jeden und jeder von euch, liebe Schwestern und Brüder, sehr genau zuhört. Aber er tut es, um zu erhören. Er tut es, um zu erhören. Deshalb redet mit ihm. Redet auch dann mit ihm, wenn ihr nichts von ihm spürt. Redet auch dann mit ihm, wenn er euch abhanden zu kommen droht, wenn die Trauer in eurem Leben euch zu überwältigen droht. Denn dessen könnt ihr euch gewiss sein. Dessen kann jeder und jeder von euch gewiss sein. Gott bleibt auch in weitester Ferne noch der Gott, der dich hört und der dich sieht. Und er sieht dich gern, sehr gern sogar. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.